The Pioneer Morning Briefing. Das Wort zum Sonntag mit Jörg Thadeus.
Der Mann kann auf die Katzen aufpassen. Sofort. Sollten die Tiere krank werden, sitzt der mit denen beim Tierarzt und zwar ohne anzurufen. Sollten auf dem Weg zum Trockenfutter irgendwo Goldmünzen zu Hause rumliegen oder auch die Fotos von der letzten Kinky-Fotosession. Er nimmt keine einzige Münze an sich, genauso wenig guckt er sich die Fotos an. Das alles, sagt sein Blick. Die gütigen Augen, das liebe Lächeln. Robert Francis Prevost, 70 Jahre alt aus Chicago, wäre ganz sicher von einem Hollywood-Regisseur als Papst besetzt worden. Vorausgesetzt, die hätten für ihren Film einen lieben Papst gesucht. Kein Sexmonster wie Papst Sergius III. Im 10. Jahrhundert oder Julius III. Im 16. Jahrhundert, der seinen analphabetischen Adoptivsohn zum Kardinal machte und damit, offenbar aus Gründen, das Gedicht Lob der Sodomie inspirierte.
Abemus Papam.
Das Konklave im vergangenen Jahr hat beim Casting alles richtig gemacht. Robert Francis Prevost wurde Leo der 14. Liebe Augen, ein ist doch alles nicht so schlimm Lächeln. Dabei wirkt er so dynamisch, als wäre er höchstens gerade 60 geworden. Prima Papst, Sympathicus Maximus.
La guerra divide, la speranza unisce, la prepotenza calpesta, l'amore solleva.
Papst Leo wurde von 133 älteren Männern in roten Kleidern gewählt. Das ist ein Unterschied zu seinem amerikanischen Landsmann, mit dem Papst Leo momentan Streit hat. Denn für Donald J. Trump haben mehr als 77 Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner ihre Stimme abgegeben. Ein wichtiger Unterschied. Auf der Welt gibt es nach einer neueren Zählung 29 liberale Demokratien. Die USA gehören dazu. Der Vatikanstaat ganz sicher nicht, denn der Alleinherrscher im Vatikan wird nicht demokratisch bestimmt und die Hälfte der Menschheit ist von einem Amt in der Heiligen Römischen Kirche ausgeschlossen. Frauen bringen dem Papst als Nonnen den Tee und machen sauber. Das war es dann aber auch mit den weiblichen Karrieren in der Kurie. 1,4 Milliarden Katholiken auf der Welt sehen den Papst als ihr geistiges Oberhaupt an. Das Vermögen des Heiligen Stuhls ist ebenfalls nur in Milliarden Dollar zu messen. Dennoch liest es sich im Moment so, als würde mit Papst Leo ein mittelloser, aber mutiger Don Camillo gegen einen orangefarbenen Pepone in Washington aufbegehren.
Wir wollten Ihnen nicht etwa sagen, dass Sie uns den Don Camillo wegnehmen sollten. Wir haben nur gedacht, dass Sie ihn vielleicht an seine eigentlichen Pflichten erinnern, dass er sich nicht mehr um Politik kümmert und niemanden mehr zu Brei schlägt. Also ihm ordentlich den Kopf waschen.
Wer sich nicht mehr an die italienische Komödie über einen Dorfpfarrer und seinen Gegenspieler, den kommunistischen Bürgermeister Pepone, erinnert, Trump ist Rom und Papst Leo angeblich das gallische Dorf, nur ohne Hauen. Wenn die Deutschen sich die Geschichte gerne simpel in Gut und Böse erzählen lassen, hat das mit zwei vertrauten Phänomenen zu tun. Dem entfesselten Anti-Amerikanismus und dem Hang zu pompös kostümierten Royals. Denn selbst der amerikanische Pontifex ist ein Kirchenkönig und trägt auf dem Balkon seines Palastes keinen Hoodie von den Chicago Bulls. Der spinnt, der Ami. Darauf konnten sich die Klein- und Großbürger in Deutschland bei allen sonstigen Unterschieden schon immer verständigen. Der niedersächsische Installateur findet seine belegte Stulle regelrecht kultiviert im Vergleich mit dem Ami-Fraß aus der Kiste aus aufgeschäumtem Styropor. Die Besucherin der Bayreuther Festspiele wähnt sich auf der guten Seite der Schlucht der Zivilisationen zwischen uns Europäern und denen da drüben. Hier Richard Wagner, da drüben eben nur Justin Timberlake. Und jetzt dieser Typ, dieser Widerling, dieser Parvenu, dieser prahlende, lügende, vorbestrafte Präsident der Vereinigten Staaten. Der herrlichstmögliche Albtraum für viele Deutsche. Denn sie können Angst und Recht haben. Beides in einem, des deutschen Glückes Unterpfand. Bei der Papst-gegen-Trump-Geschichte ergänzt sich dann noch unser kollektiver Kirchenknall ganz prächtig. Mehr als die Hälfte der Deutschen ist in keiner Kirche mehr organisiert. Dazu kam einer der entschlossensten Gegner des Papsttums aus Deutschland, Martin Luther. Trotzdem schicken alle deutschen Sender Übertragungswagen nach Rom, wenn ein Papst gestorben ist. Korrespondenten, bibbern ergriffen, zeigen, wie Tausende an dem Leichnam eines alten Mannes in roten Pantoffeln vorüberziehen, raunen, wer der nächste Heilige Vater werden könnte und ob der endlich allen Sex erlaubt. würde der schon genannte niedersächsische Installateur nach seinem Dahinscheiden öffentlich in Laatzen aufgebahrt und viele seiner Schützenbrüder würden handyfotografierend an ihm vorbeiziehen, dann schickte der NDR nicht mal einen Online-Reporter. Würde ein Pilot, der uns nach Mallorca fliegen soll, in seiner Begrüßung sagen, dass er an Engel, ein Leben nach dem Tod und Märtyrer, wie die heilige Ursula von Köln glaubt, dann wären wir beunruhigt. Für den Papst und seine Leute ist das alles Einstellungsvoraussetzung. Das muss alles geglaubt werden. 2016 hat der Film Spotlight aus dem Heimatland von Papst Leo den Oscar für den besten Film gewonnen. Er zeigt, wie Journalistinnen und Journalisten in Boston die unzähligen Fälle sexueller Gewalt von katholischen Geistlichen an Kindern und Jugendlichen aufklären. Im Abspann des Films werden Ortsnamen in den USA und auf der Welt gezeigt, wo Priester jungen Menschen Gewalt angetan haben. Die riesig lange Liste läuft fast eine halbe Minute lang. In Deutschland werden Kirchenvertreter nicht müde zu rühmen, wie viel Gutes sie tun. Katholische, aber auch evangelische, die sich in diesen Angelegenheiten so nah sind wie Geschwister. Natürlich erklären sie das scheinbar bescheiden, nicht wie Donald Trump, der sich an die Brust trommelt und rufen würde, wie gut er schon wieder war. Dafür sind die Kirchenmenschen in Deutschland allerhöchstens Teilsamariter. Die Kosten sehr vieler kirchlicher Einrichtungen werden vom Staat getragen, bei manchen Kitas bis zu 90%. Viele hochrangige Kirchenmitarbeiter, wie beispielsweise Bischöfe, werden oft nicht aus den Einnahmen der Kirchensteuer bezahlt, sondern vom Bundesland, in dem sie tätig sind. Im Jahr 2022 haben die Kirchen gemeinsam 13,1 Milliarden Euro Kirchensteuern eingesammelt. Zum Vergleich, Rheinmetall hatte im vergangenen Jahr einen Jahresumsatz von 9,93 Milliarden Euro. Zur Hilfe in der Ukraine kommen von Rheinmetall schwere Waffen, von der evangelischen Kirche warme Worte. Die ehemalige EKD-Vorsitzende Margot Kiesmann hat sich unmittelbar nach dem Überfall Russlands schon gegen Waffenlieferungen an die Ukraine ausgesprochen. Es müsse eine diplomatische Lösung geben. Das kann sie locker sagen, denn sie ist eine wohlsituierte Pensionärin, die nicht bei Putin einen Termin kriegen muss. Sie wurde prominent, als sie als EKD-Vorsitzende in einer Februarnacht 2010 in ihrem Dienstwagen und 1,54 Promille im eigenen heiligen Tank durch Hannover donnerte. Mittlerweile schreibt sie Bücher, die gut in die Harnsäuredämpfe passen, die Heilfastende ausdünsten. Nur Mut, die Kraft der Besonnenheit in Zeiten der Krise. So mögen die Protestanten die Welt am liebsten. Schön in Watte gepackt, Kumbaya, my Lord. Und dann macht auch schon der Taliban-Mörder einen viel netteren Eindruck. Warum Soldaten schicken, wenn doch beim Gottesdienst in Hannover sowieso keiner mitbekommt, wie in Kabul gerade wieder ein Mädchen gepeitscht oder ein Selbstmordattentäter reisefertig gemacht wird? Wenn Sie auf Ihren evangelischen Kirchentagen auf Socken tanzen und glauben, es wäre schon eine Kontroverse, sobald sich auf der Bühne zwei Klimaaktivisten über den genauen Kipppunkt in den Weltuntergang nicht einig sind. Im vergangenen Jahr hat der ehemalige Vorsitzende der Evangelischen Kirche Deutschlands, Heinrich Bedford Strohm, an die Tradition der Judenfeindlichkeit im Evangelischen angeknüpft. Als Vorsitzender des Ökumenischen Rates der Kirchen verteidigte Bedford Strohm eine Resolution, in der Israel als Apartheidstaat herabgewürdigt wird. Für viele evangelische Christen, wie auch für mich, der endgültige Beleg, wie wenig wir in einer Kirche mit solchen Spitzenvertretern zu suchen haben. Ich glaube an Gott. Allein schon deswegen, weil ich sicher bin, dass die Liebe auch einem unfassbar begabten 23-jährigen Softwareentwickler nicht einfach so eingefallen wäre. Dazu braucht es ein ganz anderes Format, das ich mir nicht konkret vorstellen brauche. Ich muss es nur spüren. Dazu brauche ich aber keinen Papst, auch keinen Protestanten, der die Kirche als religiösen Arm von Bündnis 90 Die Grünen begreift und deswegen in der Bibel nach Stellen sucht, wo Jesus über Wärmepumpen spricht. Die Mühe, die in der Botschaft dieses Gottes steckt, ist dabei auch klar. Von der Autobahn A2 in der Nähe von Magdeburg habe ich wieder dieses große Schild gesehen. Da steht drauf, ich liebe dich, Gott. Das ist schön, aber auch anstrengend, denn diese Botschaft würde auch Donald Trump meinen, wenn er das nächste Mal auf der A2 fährt. Ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen Sonntag und morgen einen gelungenen Start in die neue Woche und hoffentlich sehen wir uns bald im Club der Optimisten. Am 7. Mai nämlich darf ich an der Seite von Alef Doğan Sie ganz herzlich auf unserem Schiff begrüßen und das Besondere dieses Mal ist, wir wollen uns möglichst unpassend anziehen. Also die Frage, die im Raum stehen soll, ist, kann man das wirklich tragen? Und darauf kann die Antwort auch durchaus nein sein. Tickets wie immer hier in den Shownotes. Ihr Jörg Thaddeus.